Wir alle stehen immer noch oder wieder unter dem Eindruck dieser eigenartigen Pandemie Corona. Wenn ich mit Christen darüber spreche, bewegt viele schon die Frage, war das nun ein Reden Gottes oder ist es ein Reden Gottes oder sogar eine Strafe? Die Meinungen liegen hier weit auseinander. Die einen stimmen zu und orakeln, wen und welche Lebensweise Gott denn vielleicht strafen möchte. Und andere halten diesen Gedanken für völlig unchristlich. Der Präsident der Deutschen Evangelischen Allianz sagt, vielleicht möchte Gott den Menschen auch etwas sagen, ohne sie zu strafen. Jesus selbst hat sich damals ziemlich eindeutig von dem Schuldverschiebespiel angesichts eines Unglücks in Jerusalem distanziert. Er sagt in Lukas 13, oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Jesus machte seinen Zuhörern klar, dass sie in keiner anderen Lage vor Gott sind als die, die ums Leben kamen. Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr auch alle so umkommen. Wir sind und bleiben, solange wir hier sind, Teil der gefallenen Schöpfung. Leiden, Krankheiten, Krisen können uns genauso treffen. Und ob Gott angesichts solcher Krisen mit uns Menschen reden will, das hat der bekannte C.S. Lewis einmal auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, Gott flüstert in unseren Freuden, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Die große Verunsicherung, die dieser kleine Virus ausgelöst hat, kann ja auch ein Hinweis Gottes sein, dass nicht wir in dieser Welt alles unter Kontrolle haben. Psalm 46, 11, lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin. Vielleicht will uns dieser Gott sagen, dass wir nicht so weitermachen sollen, sondern uns neu ihm zuwenden, beginnen auf ihn zu hören. Das war auch mein ganz persönliches Anliegen in jener Corona-Zeit, die hinter uns liegt. Herr, was möchtest du mir persönlich in dieser Zeit sagen? Und so legte der Herr in meiner Bibellese seinen Finger auf eine Bibelstelle, an die ich immer wieder hängen blieb. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr etwas fortlaufend liest in der Bibel und seid wach dabei, dass euch ein Vers einfach anspringt und ihr habt den Eindruck, hier will mir Gott etwas sagen. Und das geschah vor der Diagnose einer fiesen Autoimmunkrankheit, mit der ich Mitte Mai konfrontiert wurde und jetzt lerne, damit zu leben. Das ist, hat einen komischen Namen, die meisten kennen das nicht. Das ist einfach, wenn das eigene Immunsystem gegen den eigenen Körper funktioniert oder eben falsch funktioniert. Und das ist unser heutiger Predigttext. Diese Stelle gab mir der Herr aufs Herz. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzunehmen. Auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen, eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Eine Bibelstelle, die für Kinder Gottes gewaltige Verheißungen in sich bergen. Gnade auf jede erdenkliche Weise ist uns zugesprochen. Von dieser Berufung an seiner ewigen Herrlichkeit teilzunehmen. Das übertrifft doch unsere Vorstellungen. dann kommt dieser andere Hinweis. Damit beginne ich. Auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Das löste bei mir einige Fragen aus. Was wollte Petrus hier genau sagen? Dazu müssen wir auch den Hintergrund, die Historie ein wenig kennen. Nach dem Stadtbrand damals in Rom dachten viele Römer, Nero habe Rom angezündet, um seine Baulust weiter zu entfachen. Damit lagen sie, so viel man heute aus der Forschung weiß, eigentlich auch richtig. Aber Nero wählte sich Sündenböcke, die Christen, die sowieso bereits verhasst waren, weil sie mit den Juden in Verbindung gebracht wurden. Und so wurde in Windeseile das Gerücht verbreitet, dass die Christen das Feuer gelegt haben. Es begann eine grausame Verfolgung in allen Gebieten, die dem Römischen Reich unterstanden. Auch die Christen, an die dieser Brief damals gerichtet war, sind betroffen. Nun magst du sagen, das gibt es ja heute so nicht mehr. Das kommt ja nicht mehr vor, wirklich nicht. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Wenn ich die weltweite Entwicklung anschaue, in 144 Ländern der Welt leiden Christen wegen ihres Glaubens, werden diskriminiert, vertrieben und ermordet und zu unschuldigen Sündenböcken gemacht. Gründe findet man immer. Und wer weiß, was für Christen morgen in Europa, wir Christen, für was wir herhalten müssen. Wenn man Sündenböcke sucht, findet man sie gerne unter den sogenannten Ewiggestrigen, die immer noch an den einen Gott glauben. Die glauben nämlich immer noch, dass nur ihr christlicher Glaube rettet. Die glauben, dass Gott der Schöpfer des Weltalls und der Natur ist. Die glauben, dass er Mann und Frau füreinander geschaffen hat und dass eben eine Ehe in diesem Sinn nur aus Mann und Frau seine Berechtigung hat. Verschwörungstheorien gibt es heute immer mehr. Angst und Unsicherheit fördert die Suche nach Sündenböcken. Das ist eigentlich nichts Neues in der Weltgeschichte, auch wenn die Digitalisierung dem Vorschub leistet. Alle Tage Sonnenschein ist nicht versprochen, schrieb kürzlich jemand zum Thema Leiden. Und Paulus schreibt an die Philipper, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Geschenk? Wie das? Leiden war ja nicht Teil der ursprünglichen Schöpfungsordnung Gottes. Es gab kein Leid auf der Welt, bevor der Mensch sich gegen Gott auflehnte. Manches Leid, das wir Menschen ertragen, ist eine Folge, dass wir Gott aus unserem Leben ausgeschlossen haben, nicht auf ihn hören. Aber nicht alles Leid ist die Folge persönlicher Sünde. Das sehen wir zum Beispiel bei Hiob. Jesus weist das automatische Verknüpfenwollen von Sünde und Leid ausdrücklich als verkehrt zurück. Zum Beispiel, als die Jünger ihn fragen bei einem Blinden, wer hat gesündigt, der oder seine Eltern? Da sagt Jesus weder noch. Außerdem macht er in der erwähnten Stelle in Lukas 13 deutlich, dass Naturkatastrophen nicht zwangsläufig eine Form von Gottesgericht darstellen. Und Petrus zieht in seinem Brief eine klare Trennungslinie zwischen Leiden als Folge persönlicher Schuld oder als Leiden, das nichts mit unserer Sünde zu tun hat, Unrecht leiden und der Möglichkeit, Gutes zu tun und dafür zu leiden. Gott kann Leiden dazu benutzen, uns Gutes zu tun. Glauben wir das? Uns zu Christus zu ziehen, und weiter kann er Leid benutzen, um uns als Christen reifen zu lassen, um unser Leben fruchtbar zu machen für ihn. Also doch ein Geschenk. Gott benutzt Leid auch dazu, seine guten Pläne zur Ausführung zu bringen. Das lesen wir auch in der Bibel bei Josef. Um unseren christlichen Charakter zu formen. Vielleicht möchte er uns trainieren für die zukünftige Herrschaft, an der er uns ja beteiligt. Das lesen wir doch im Neuen Testament. Jemand hat es einmal so gesagt, für Christen, die in der Nachfolge Jesu stehen, gibt es keine Ferien vom Kreuz. Ein Zitat von einem Mann namens Watson ist eine Überlegung wert. Schaltest du mal weiter? Danke. Tatsache ist, dass diejenigen, die die Liebe Gottes am meisten erfahren, oft auch am meisten leiden müssen. Wenn Lavendel zerstoßen wird, entfaltet er erst seinen vollen Duft. Nun mögen wir versucht sein zu sagen, ich fühle mich eigentlich so, wie ich bin, recht wohl. Bitte lass mich in Ruhe. Ich verzichte auf diese Art von Geschenk. Aber das würde, wie C.S. Lewis betont, bedeuten, dass du Gott bittest, dich weniger zu lieben. Und doch gibt es ja auch manches Schwere, das wir nicht verstehen und das auch mit keinem der oben genannten Gründe zu erklären ist. Denn wir sind überfordert, auf dem Niveau Gottes zu denken. Wenn wir das nämlich meinen, alles zu verstehen, maßen wir uns an, Gott zu sein. Aber daran sollten wir unbedingt denken, wenn wir leiden. Gott nimmt teil an deinem und an meinem, an unserem Leid. Und das Wissen um Jesu Leiden nimmt Leiden aus dem Leid. Wir sind mit unserem Schmerz nicht allein. Wenn wir leiden, leidet Gott auch mit uns. Es tönt in manchen Lebensberichten ja an, dass die tiefsten Erfahrungen des Glaubens Menschen im Leid in Krisenzeiten machten. Sie haben oft keine Antwort, aber sie haben Gott erlebt im Leid. Glauben und Vertrauen ist mehr als das Finden einer Erklärung. Gott kommt in dein Leiden, weil er dich liebt. Und wir suchen Gottes Angesicht, wir beten. Seine Gegenwart tröstet. Wir öffnen unsere Herzen. Und wenn es notwendig ist, werden wir zu Buße und Umkehr geleitet. Buße Metanoia bedeutet bewusst werden, wo ich mich von Gott entfernt habe. Bekenntnis, auch als gestandene Christen, ist dies immer wieder notwendig. Ich habe gerade von Martin Luther etwas gelesen, damals in Zeiten der Pandemiepest. Da schreibt er, wir sollten uns daran erinnern, dass diese Welt nicht unser bleibendes Zuhause ist. Eine Epidemie ist eines von vielen Übeln, denen wir ausgesetzt sind und wir müssen sie ernst nehmen. Aber das größere Übel ist das Böse in uns. Deshalb muss jede Antwort auf eine Epidemie oder andere Krise die Umkehr beinhalten, schreibt Luther damals, als die Pest umherging und er sich weigerte, Wittenberg zu verlassen. Dann kann die Leidenszeit eine echte Chance sein. Gott sehnt sich danach, dass wir Gemeinschaft mit ihm leben, kommunizieren, unser Herz vor ihm leeren, unser Leben ihm neu anvertrauen. Denn er will sein Leben in dir und mir leben. Meine persönliche Erfahrung ist, dass mir Leiden und Krisenzeiten im Resultat entscheidend geholfen haben, Gott näher zu kommen und geistlich zu wachsen. Auch als Kind und als junger Mensch habe ich das erlebt. Mit 11 Jahren, 20 Wochen Spital und Kinderheim zur sogenannten Erholung, sagte man damals. Strenge und Schläge waren inbegriffen. Und die Eltern 20 Wochen lang nicht gesehen. Mit 18 und 19 Jahren hin und her geworfen. Und auch später im Leben manche leidvolle Erfahrungen, die sich im Rückblick als Segen Gottes für mein ganzes Leben ausgewirkt haben. Ihr Lieben, als ich damals in diesem Kinderheim war an der Nordsee, da hat Gott mir so eine tiefe, tiefe Liebe zur Gemeinde ins Herz geschenkt. Genauso wie ich Heimweh nach meinen Eltern hatte, hatte ich Heimweh nach der Gemeinde, weil mir dort bewusst wurde, dass ich da geborgen und gesegnet bin. Und das habe ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich liebe die Gemeinde Jesu Christi. Entscheidende Weichenstellungen geschahen ihm oder nach dem Leiden, die Gott bestätigte und segnete. Ich könnte viele Beispiele anführen. Tröstlich ist hier, dass das Leiden nur eine kleine Zeit dauert. Gott bestimmt die Dauer und er überfordert uns auch nicht. Wenn wir das mit der ewigen Herrlichkeit vergleichen, dann erscheinen uns die Anfechtungen unseres Lebens weniger als kurz. Römer 8, 18. Auch wenn ihr jetzt, Römer 8, 18, ja, das ist da. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist die Zusage Gottes. Glaubst du das? Und jetzt die Frage, wer ist denn dieser Gott, der solche Versprechungen gibt? Am Anfang unseres Bibeltextes wird er so genannt, der Gott aller Gnade, oder wie es Neue Genfer übersetzt, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt. Der wunderschöne Titel Gott aller Gnade erinnert uns doch daran, dass sein Handeln mit uns nicht darauf beruht, was wir verdient haben, sondern auf seiner gnädigen, liebevollen Handlung, Haltung uns gegenüber. Er lässt uns seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren. Was bedeutet das? Gott ist gerecht und unbestechlich. Diese Attribute gehören zu seinem Wesen. Wenn er Gnade übt, dann kann der gerechte Gott nicht einfach die Gerechtigkeit links liegen lassen. Bei Gott gibt es keine Gnade ohne Gerechtigkeit. Gottes Gnade ist keine billige Gnade. Es stimmt nicht, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt. Seine Barmherzigkeit, seine Gnade gibt es nie auf Kosten des Rechts. Am Kreuz von Golgatha hat Gott uns gezeigt, was die Folge der Sünde ausgelöst hat. Gericht, nämlich mein und dein. Aber es hat nicht uns getroffen, sondern seinen einzigen geliebten Sohn. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, hat der Prophet Jesaja Jahrhunderte vorher prophezeit. Gott ist nicht einfach tolerant gewesen. Er hat Gericht über unsere Verfehlungen kommen lassen. Und Jesaja sagt auch am Anfang von seiner Prophetie in Vers Kapitel 1, Zion wird durch Recht erlöst und seine Bekehrten durch Gerechtigkeit. Aber dieses gerechte Gericht eines gerechten Gottes traf nicht die, die es verdient hatten, sondern es traf Jesus Christus. Gott hat unsere Strafe ihn treffen lassen, eine sehr teure Gnade. Man kann sie sich nicht kaufen, man kann sie sich auch nicht verdienen. Vergiss den Gedanken, dass du Gott durch alle deine guten Taten gnädig stimmen kannst. Auch nicht durch das Halten der 10 Gebote, obwohl es gut ist, wenn du es tust. Nicht aus Werken werden wir gerechtfertigt, schreibt Paulus den Ephesern, es ist Gottes Werk. Und niemand soll sich rühmen. Die vorlaufende, freie und souveräne Gnade Gottes war es, die dich gezogen hat, dass du sein Kind werden konntest. Ob dir das bewusst ist oder nicht, aber so war es. Du bist vor Grundlegung der Welt in Christus auserwählt. Und wir wissen nicht warum, aber wir dürfen uns der Gnade Gottes erfreuen und den Namen unseres Erretters Jesus Christus loben und preisen, wie wir es vor der Predigt getan haben. Und er ist es, der in seiner Gnade in deinem Leben am Wirken ist, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Auch wenn wir manchmal nicht den Durchblick haben, Gott hat ihn. Und er wird denen, die ihn lieben, alles, wirklich alles, eben auch die Leiden und Krisen deines Lebens, zum Guten mitwirken lassen. Ist das eine Verheißung, an die wir uns klammern können? Ich glaube schon. Und seine Gnade geht noch weiter. Sie hat weitere Folgen. Der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. Er hat uns berufen. Nochmals, es war seine Gnade. Es war ganz und gar Gottes Wirken. Haben wir es verdient? Es macht uns einfach demütig. Ich frage mich, gibt es eine höhere Stellung, die ein Mensch erreichen kann, als die, von Gott berufen zu sein, um an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben? Gibt es etwas Größeres? Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Das neue Leben beginnt nicht mit unserer Leistung, sondern mit Gottes Berufung. Wir leben unter einer neuen Herrschaft. Wir gehören zu ihm und sind untrennbar mit ihm verbunden. Gott entschädigt uns reichlich für unser Leid. Im Neuen Testament lesen wir von der Hoffnung des Himmels. Und wenn es hier heißt, an seiner Gottes ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, dann übertrifft das meine kühnsten Vorstellungen. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Kolosser 3, Vers 4. Die Frage an uns lautet: Leben wir standesgemäß, auf den Himmel ausgerichtet? In dieser Verheißung liegt ein so großer Trost. Und es ermöglicht uns weiter, als alles Leid dieses Lebens auf eine Zeit zu sehen, wenn wir beim Heiland im Himmel sein werden und sein werden, wie er ist. Das ist kein billiger Trost, das ist reale Hoffnung. Und sein Wort hat sich erfüllt über Jahrhunderte und Jahrtausende und wird sich weiter erfüllen. Und das dürfen wir wissen und in jeder Situation festhalten. Er, der in euch ein gutes Werk begonnen hat, wird es auch zur Vollendung bringen bis zum Tag des Messias Jesus. Gott selber tut es. Hat er uns berufen und damit sein Werk an uns begonnen, so wird er es auch vollenden und uns an dieses herrliche Ziel bringen. Eine zweite Verheißung. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Was wir nötig haben. Glaubst du, dass Gott besser weiß als du selbst, was du nötig hast? Das ist die Frage, ob wir ihm, was das betrifft, wirklich vertrauen. Mit allem versehen, was wir nötig haben. Also, ich habe mich schon oft dabei ertappt, dass ich meinte, dies oder jenes nötig zu haben. Es hat sich aber sehr oft als Irrtum erwiesen. Legen wir doch alle diese Fragen, die uns in diesem Zusammenhang bewegen, in seine Hand. Vertrauen wir doch seiner Verheißung. Er wird es tun und uns versehen mit allem, was wir wirklich nötig haben. Nicht, dass wir meinen, nötig zu haben. Eines der ersten Wörter, die kleine Babys lernen, wie lautet ein Wort? Haben, haben, haben. Das war bei uns so. Haben, haben, haben. Und irgendwo habe ich den Eindruck, das werden wir Menschen nie los. Immer dieses Ausgestrecktsein, dieses Ausgerichtetsein auf Haben, Haben. Aber wenn wir glauben, dass Gott für uns sorgt, was wir wirklich nötig haben, dann ist das eine sehr befreiende Erfahrung, die du machen kannst. Und da werden wir vielleicht auch noch lebenslang zu lernen haben. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Vollkommen machen, übersetzt an dieser Stelle die Elberfelder. Anfechtungen formen wichtige Teile unseres Charakters, um ihn geistlich reifen zu lassen. Vollkommen zu machen für was? Für die zukünftige Aufgabe in seinem Reich. Verheißung Nummer 3. Er wird euch im Glauben stärken, befestigen, fest werden. Stahl wird im Feuer gehärtet, Leiden macht uns fester und hilft uns unter Druck auszuhalten. Das ist dasselbe Wort, das Jesus gegenüber Petrus verwendete, nachdem er für ihn gebetet hatte, damit sein Glaube nicht aufhöre. Stärke deine Brüder. Er ist es, der uns stark macht. Aus dem Leiden erwächst uns eine besondere Zubereitung, eine Läuterung und Festigung unseres Glaubens, um zu widerstehen, wie es Petrus im gleichen Kapitel schreibt, widersteht dem Widersacher, resiste, resistent werden gegenüber Verführungen. Verheißung Nummer 4, er wird euch Kraft verleihen. Welche Kraft ist denn gemeint? Die Kraft von oben, so lernen wir in der Bibel, wird sehr oft in äußere Schwachheit getan. Manchmal braucht es unser Erkennen, dass wir am Ende unserer Möglichkeiten angekommen sind und beginnen, mit Gott zu rechnen. Hat nicht Martin Luther das auch so schön ausgedrückt in seinem Lied? Ein feste Burg ist unser Gott in der zweiten Strophe. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ. Unsere kompromisslose Hingabe an Jesus Christus und die vorbehaltlose Auslieferung unseres Lebens ist notwendig. Es wendet unsere Not, damit der Geist der Kraft uns erfüllen kann. Nochmal, es geht um die Hingabe deines ganzen Lebens. Wir wollen ihm nichts vorenthalten. Wir haben nur ein Leben und das ist ihm geweiht. Wenn dieses Thema kommt, kommt mir immer ein Mann in den Sinn, der sich als Christ bekennt und zu mir sagte, es gibt einen Bereich in meinem Leben, da lasse ich Gott nicht reinreden. Ihr Lieben, eine solche Einstellung führt zu einem armseligen Leben. Wenn man sich als Christ bekennen will, dann müsste man seine Bekehrungsgeschichte nochmals prüfen. Gott zu misstrauen entehrt Gott. Vielleicht bist du müde geworden im Kampf des Glaubens. Höre, was Jesaja sagt. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die er braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Kolosser 1, Vers 11. Verheißung Nummer 5. Und eure Füße auf einen festen Boden stellen. Auf welchem Fundament stehst du? In den Psalmen finden wir den Ausdruck von einem schlüpfrigen Boden. Das ist gefährlich, da gibt es keinen Halt. Und an einer anderen Stelle heißt es, du stellst meine Füße auf einen weiten Boden. Das ist befreiend. Diesen Vers habe ich einmal bekommen in einer eigenartigen Situation während einem Seminar im Ländli, als ich ziemlich einsam war. Da sagte der Herr zu mir diesen Psalmvers, er stellt meine Füße auf einen weiten Boden und ich konnte wieder durchatmen. Paulus sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Auf welch wunderbarem Fundament, Grund, Felsen ist unser Glaube gegründet. Verlass es nie, bezweifle es auch nicht. Die Verheißungen und Zusagen seines Wortes sind Ja und Amen in Christus Jesus. Und dieser Gott sitzt im Regiment, es möge keiner glauben oder den Gedanken bewegen, dass Gott irgendetwas entglitten ist. Er ist der, der die Strippen zieht. hinter den Abläufen deines Lebens, unseres Lebens, auch dann, wenn wir es nicht verstehen, steht der lebendige Gott. Und wenn du gerade in einer Situation bist, dass du vielleicht sagst, mir erscheint so vieles dunkel oder rätselhaft, vertraue dem lebendigen Gott, er weiß, was er zulässt. Das Resultat ist Segen, weil sein Handeln immer in der Liebe begründet ist. Geistliches Gegründetsein und geistliches Wachstum. Denke einmal an einen handgeknüpften Teppich. Auf der Rückseite siehst du ein wirres Durcheinander mit Fäden. Wenn er fertig ist und du die Vorderseite anschaust, siehst du ein wunderbares und vollkommenes Muster. Und Gott hat dieses Muster schon von Anfang an gesehen über deinem Leben. Vertrau ihm einfach, er macht es gut. Wir haben früher ein Lied gesungen, ein altes Lied. Ich möchte euch gerne diese drei Strophen vorlesen. Du gibst uns mehr Gnade bei größeren Lasten, mehr Kraft, wenn du uns durch mehr Arbeit beschwerst. Erbarmen im Leid, ja bei größerem Hasten, bei größerer Drangsal den Frieden du mehrst. Ist unsere Geduld, unser Mut am Erliegen, versagt unsere Kraft, eh der Tag bald vorbei. Wenn all unser Vorrat ist ganz am Versiegen, beginne dein Geben, o Vater, aufs Neue. O endlose Lieb und Gnad ohne Maßen, wo ist deiner Macht eine Schranke gesetzt? Den Reichtum, den du uns in Christus gelassen, gibst du ohne Ende, gibst du bis zuletzt. Diesem Gott gehört die Macht und Ewigkeit. Welch eine Größe und Herrlichkeit Gottes wird uns in diesen Versen vor Augen gestellt. Ein Vater, der sich um seine Kinder kümmert. Alle Ehre gehört ihm. Zum Abschluss nochmal zum Einleitungsgedanken. Wir sollten die Zeit erkennen, in der wir leben, was heute abgeht in dieser Welt. So sagte mir ein Pastor kürzlich in Bezug auf seine Gemeinde, die ist nicht hier, und dem wieder erwachenden Gemeindeleben nach der Corona-Zeit, es gibt ein Problem, wir sind nicht erweckt. Mein Eindruck ist, dass Gott uns ruft, er will uns, dich und mich erwecken, dass wir bereit sind, in der noch bleibenden Zeit uns von ihm brauchen zu lassen und gleichzeitig mit der baldigen Wiederkunft unseres Heilandes und der Rettes rechnen. Wie antworten wir auf diesen Ruf? Wie antwortest du darauf? Paulus hat den Römern geschrieben, bei dem allem seid euch bewusst, in was für eine entscheidende Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Ich möchte abschließend mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir wissen dürfen, dein Handeln mit uns ist immer auf der Liebe gegründet. Auch wenn wir Zeiten durchleben, die uns stark herausfordern, Zeiten, die uns vielleicht nicht gefallen, und wo wir den Durchblick nicht haben. Aber wir dürfen doch wissen, du hast ihn. Denn deine Verheißungen, dass du das angefangene Werk in uns vollendest, darauf dürfen wir uns verlassen. Sie sind Ja und Amen in dir. Und danke, dass du keinen von uns überforderst, sondern dass du dein Bild, dein Wesen in uns formen möchtest, damit wir etwas von deinem Leben und von deiner Liebe gegen außen in unserem Leben sichtbar wird und Menschen davon angezogen werden, die auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens. Brauche uns dazu und schenke uns diesen Mut, diese Perspektive, Herr, in allen Lebenssituationen dir voll zu vertrauen. Denn niemand ist wie du, voller Liebe. Amen.